Tachchen, niegelnagel neue Podcast-Episode. Heute zum Thema B2B-Hacks, B2B-Growth-Hacking, Growth-Marketing. Ja, und wieso machen wir das denn eigentlich? Ja, weil viele glauben, Hendrik, und fragen das immer, Growth-Hacking funktioniert doch nicht für B2B, oder? Also für von Company zu Company. Weil es gibt es doch eigentlich nur für Facebook und Spotify, also alles, was so Richtung Konsumenten ausgerichtet ist. Und da sage ich, nein, Bullshit. Growth-Hacking, ja, dieser berühmte Experimentiermodus, funktioniert auch für B2B. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das zweithäufigste Google-Keyword so um Growth Hacking rumherum ist Growth Hacking B2B. Das heißt, da gibt es auch wirklich Nachfrage. Und der dritte Grund für diese Episode heute ist, weil die liebe Ravi, meine Ownerin in meinem Team für das Thema Content, hat gesagt, Hendrik, du musst unbedingt vor dem Wochenende noch eine Solo-Folge zum Thema B2B Growth Hacks rauspacken, weil wir haben ja am 10.3., also schon ganz bald, Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, unsere nächste Ask Me Anything About Growth-Konferenz. Und wir haben richtig 6 krasse, geile Speaker dabei. Wir haben das Topic natürlich B2B-Growth, also wie könnte es anders sein? Und ja, wer sind die Speaker? Wir haben den Martin Limbeck zum Thema Sales. Wir haben die Yvonne de Barg zum Thema Deine Wirkung in Online-Meetings. Also das ist wirklich für jeden was in diesen Corona-Zeiten. Dann haben wir den Matthias Niggehoff, auch bekannt hier im Podcast, zum Thema Verkaufspsychologie. Wir haben die Sarah Yvonne Elzer zum Thema Content-Formate, die war auch schon mal hier im Podcast. Wir haben den Arian Rust zum Thema B2B-Influencer-Marketing und ich bin natürlich auch dabei. Also du solltest dir unbedingt dein kostenloses Ticket sichern und dann sehen wir uns live in Farbe und in Zoom am 10.3. hoffentlich in unserer Online-Konferenz. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt packe ich hier mal meine 3 B2B-Growth-Hacks aus. Und ich würde gerne anfangen, also gibt es natürlich ein paar mehr, ich musste mich entscheiden, ich würde gerne anfangen mit einem Fehler, den ich tatsächlich letzte Woche gemacht habe. Und während ich ihn gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich ihn schon häufiger gemacht habe, aber jetzt ist mir erst eingefallen, was die Lösung ist. Schande über mein Haupt. Und zwar aus dem Bereich Sales. Das heißt, wenn du B2B verkaufst, was auch immer, ob das jetzt eine Dienstleistung ist, ob das eine Software ist, was auch immer das sein kann, ja, dann hast du ja mit Mühe wahrscheinlich in diesem Unternehmen, in das du verkaufen möchtest, den richtigen, hoffentlich Ansprechpartner gefunden und bist mit dem jetzt in Kontakt, wie auch immer du das gemacht hast. So, und jetzt redest du mit dem und ihr seid im Sales-Gespräch, du erklärst, du machst vielleicht eine Demo, whatever, und es läuft auch alles ganz gut. Und irgendwann kommt so der Punkt, wie so häufig, dass die Firmen, also du als Anbieter, jetzt so das Gefühl hast, ja, eigentlich, das ist ja nur eine Abteilung oder es ist ja nur ein Ansprechpartner. Ich könnte ja den, weil der Bedarf so groß ist in dieser Firma, das merkst du ja im Gespräch, ich könnte den ja eigentlich noch viel mehr verkaufen. Das heißt, viel mehr Softwarelizenzen für die anderen Abteilungen auch noch oder viel mehr Trainingssitze oder wie auch immer. Diese Idee ist immer da. Und dann haust du vielleicht, wie ich letzte Woche, so einen Satz raus, dass du sagst, ja, das und das, ich würde das ja nicht nur für eine Abteilung machen, sondern deine angrenzenden Abteilungen auch noch, wegen mir noch für die IT und das Produktmanagement und Marketing Global, whatever, wie die so organisiert sind. Und dann sagt dein Gegenüber, ja, boah, nee, das ist eine geile Idee. Und dann kriegt man ja viel mehr Wirkung von dem, was du verkaufst, erstens. Und zweitens, in diesen großen Corporates läuft ja oft so, dass die Gegenüber dann die Idee haben, boah geil, dann kann ich mir ja mit den anderen Abteilungen, mit den anderen Bereichen, kann ich mir ja die Kosten teilen. Ja, das ist natürlich eine super Idee, macht total Sinn. So, und jetzt kommt aber der Fehler. Und der Fehler ist aber der, dass du bist in deinem Verkauf schon ziemlich weit, du selber baust dir mit dieser Strategie auf einmal einen weiteren Stakeholder ein, den du überzeugen musst. Weil was passiert dann? Der sagt, ja, ist eine super Idee, ich spreche mal mit dem oder mit der. Und was passiert dann? Dann komme ich zurück und dann sagt die oder der, ja, mit dem Henrik will ich aber auch nochmal sprechen und den kennenlernen. Und auf einmal musst du diese Person auch nochmal selber überzeugen, was natürlich gut funktionieren kann, kann aber auch sein, dass das eben nicht funktioniert. Das heißt, du baust dir selber eine Hürde ein, die zwar gut aussieht, natürlich klappt das auch schon mal, aber ehrlich gesagt, ich habe das für mich als ganz klares Learning mitgenommen, dass ich sage, nein, verkaufe erstmal in die Abteilung rein, in der du gerade bist, versuche da deinen Deal zu machen und wenn du den gemacht hast, ja, kannst du entweder danach über diesen Erweiterung des Scopes sprechen oder nachher ein Upsell machen oder whatever. Ja, Mann, da habe ich mich ganz schön geärgert, weil während ich es gesprochen hatte, ist es mir eigentlich klar geworden, wie bescheuert das ist. Ja, aber auch mal einen Deal nicht versemmelt, aber erstmal aufgeschoben. Hack Nummer 1 aus dem Bereich Sales. Hack Nummer 2, ja, eigentlich der Klassiker, ne? Aber B2B ist so, wie es ist. Und das heißt, wir haben alle immer erklärungsbedürftige Produkte, erklärungsbedürftige Dienstleistungen. Wer glaubt, im B2B-Bereich, jemand kommt auf deine Webseite, versteht direkt, was du da machst, will das direkt kaufen, ja, gerade wenn es teuer ist, ne, also keine Ahnung, ab 1.500, 2.000, 3.000 Euro oder so, da kaufen die Leute oft nicht einfach so über die Website. Es gibt auch Ausnahmen. Und da sagt man ja so schön, die Einstiegshürde verringern für den Traffic, für den Besucher, den man da hat. Jetzt sind schon die meisten auch auf die Idee gekommen, da so Demo-Vereinbaren drauf zu pappen oder Kontakt aufnehmen drauf zu packen oder kostenloses Erstgespräch buchen. Ja, whatever. Das sind alles schon gute Ideen für Einstiegshürden, die man auf jeden Fall da drauf machen sollte, wenn ihr noch gar keine geringe Einstiegshürde habt. Ja, ich decke allerdings immer wieder auf, dass selbst diese Einstiegshürden, die irgendwie mit bewusst Kontakt aufnehmen zu tun haben, dass auch die eigentlich im Sinne des Users, also aus der Sicht des Users, verhältnismäßig groß sind, weil viele haben irgendwas gegoogelt oder sind mal so am Rumgucken, am Rumsurfen, die sind gerade nicht in der Lage, oder wollen gerade noch nicht Kontakt aufnehmen. Das ist, wie es ist. So, und da Inbound-Marketing, denen ein entsprechendes anderes Angebot hinzumachen, sodass sie keinen Medienbruch bekommen, nicht anrufen müssen, ja, oder nicht erwarten, dass irgendeine Salesperson sie danach anruft, ja, sondern ein Whitepaper anzubieten, eine Checkliste anzubieten, ein kleines Event anzubieten, Survey-Ergebnisse anzubieten oder was auch immer es ist, aber die Einstiegshürde so gering zu machen, wie es geht, damit die Leute deine Seite nicht einfach nur, nachdem sie es kapiert haben oder auch nicht kapiert haben, wieder verlassen und du dann die teure Marketing eingekauft hast, aber siehst sie dann im Zweifel nie wieder. Das heißt, mein Hack Nummer 2, ganz klar, sich seine Webseite anzugucken, sich seine Zielgruppe nochmal anzugucken und zu gucken, wie kann ich die Einstiegshürde, wofür ich im Gegenzug dann die Kontaktdaten bekomme, also ein Lead, wie kann ich die viel, viel weiter runterdrücken, auf der einen Seite aus Sicht des Users, aber macht jetzt da nicht irgendeinen Scheiß, sondern es muss schon auch ein echtes Ding sein. Also es muss schon auch eine Wertigkeit haben. Also nicht irgendwas, also hier hast du mal eine Checkliste zu irgendwas, was nicht passt, ne, sondern keine Ahnung. Ja, wenn jemand nach Growth Hacking googelt, dann kann ich ihm nicht einfach irgendeine Checkliste geben, sondern wir geben ihm ja dann oder dir die Top 100 Growth Hacks. Weil das ist so eine Erweiterung. Der will erstmal kapieren, was Growth Hacking ist und als nächstes denkt er so, jetzt will ich mal ein paar Beispiele sehen. Ja, kannst du die hier bei uns kostenlos runterladen, um dir mal so ein Beispiel zu geben. Das war Hack Nummer 2, Einstiegshürde verringern. Jetzt kommt Hack Nummer 3. Das ist das Thema Trust. Ja, jetzt habe ich vielleicht verstanden, das ist relevant für mich hier, was ihr habt. Ich habe dieses Problem. Und dann kommt immer das Thema Trust auf den Tisch. Ist das eine valide Firma? Gibt es die auch morgen noch, wenn es ein Startup ist? Mit wem haben die denn schon alles zusammengearbeitet? Ist da vielleicht auch jemand dabei, mit dem ich mich irgendwie vergleichen kann? Sprich eine Company, die genau dasselbe macht wie wir, genauso groß ist, genauso klein ist, ähnliche Dinge tut. Ja, das Thema Trust, das Thema Vertrauen. Und da gibt es natürlich, habe ich gerade schon gesagt, so Referenzenlogos werden da gerne genommen. Testimonials ist jetzt auch kein geheimer Growth Hack mehr. Vielleicht ein kleiner Hack an der Stelle. Die Testimonials, die ihr eingesammelt habt, packt die nicht immer unten auf eure Seiten, sondern packt die so prominent nach oben, wie es geht. Ja, weil es gibt nichts Besseres, als dass jemand anderes aus der Zielgruppe über euch sagt, dass geil war. Ja, Testimonial ganz nach oben. Wo ich aber jetzt in meinem Hack Nummer 3 drauf hinaus möchte, ja, ist das Thema Case Studies. Und ich sage auch ganz ehrlich, da sind auch wir noch gar nicht so richtig reingedrungen, das machen wir gerade, ne, sondern Case Studies aufzubereiten. Das heißt quasi ein Testimonial, aber halt richtig schön ausgearbeitet. Als ein Dokument, vielleicht als ein PDF, ja, wirklich auszuarbeiten mit einem Kunden, hier mit dem Kunden XY aus dem, weiß ich nicht, Versicherungsbereich, haben wir 8 Monate dieses mega krasse Growth Hacking Projekt gemacht. Der Ansprechpartner war der CMO XY und der hat uns angefragt mit der Aufgabenstellung und der Problemstellung XY und dann ist der Weg, das kann man schön schildern, kann man vielleicht sogar mit Bildern begleiten und dann haben wir die begleitet, XYZ, 1, 2, 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate, das und das ist alles passiert und am Ende ist hier das Ergebnis, dann kann man da nochmal ein Testimonial, also einen echten Satz von deinem Ansprechpartner einbauen, dass man das so richtig schön auseinander nimmt. Wie hast du deinen Kunden vorgefunden, als ihr gestartet habt und wie hast du ihn nach beispielsweise 8 Monaten wieder verlassen? Eine Case Study, das ist etwas, gerade für hochwertige, teure Produkte, wonach die Leute immer gucken. Und wichtig ist, du brauchst nicht nur eine Case Study, sondern wenn du verschiedene Zielgruppen hast, vielleicht aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Unternehmensgrößen, brauchst du im Optimalfall eine Case Study für jeden dieser Bereiche, weil die Leute vergleichen sich gerne. Ja, ich hätte gerne Case Study von jemandem, der so ist wie ich, wie mein Unternehmen. Case Studies, investiert in Case Studies, fangt jetzt nicht mit 10 an, wenn ihr das nicht habt, sondern baut mal eine, weil das ist wirklich Arbeit und das kann man auch nicht einfach mal so lean dahin rotzen oder so, sondern Case Study, da würde ich schon ein bisschen mehr Liebe reinstecken. Aber eine Case Study als auf der Seite zu haben, kann man wiederum auch als Lead Generator sogar benutzen oder Leads, die wirklich heiße Leads sind, also Marketing oder Sales Qualified Leads geworden sind, kann man schön die Case Studies auf dem Silbertablett auch einfach dahinlegen. Case Studies, richtig, richtig geiler B2B Growth Hack und zwar völlig unterschätzt aus meiner Sicht, immer noch. Auch von mir selber, sage ich ganz ehrlich. Also für unser eigenes Business. So, das waren die 3 Hacks. Also Thema Nummer 1. Wenn du deinen Ansprechpartner hast, versuch erstmal bei dem einen Ansprechpartner deinen Deal zu machen, anstatt irgendwie noch andere dazuzunehmen und dir weitere Stakeholder einzukaufen. Nummer 2. Einstiegshürde verringern. Ne? Die Leute gehen meistens nicht direkt zum Verkauf und haben alles direkt verstanden, was du von ihnen willst, sondern bau ihnen einen Lead-Magneten dahin, der möglichst gut passend ist und der die Einstiegshürde deutlich nach unten bringt, damit du den Lead im Sack hast. Und dann Punkt Nummer 3, Thema Vertrauen. Trust, Trust, Trust. Und da ist nicht nur Testimonials, nicht nur Referenzlogos, sondern vor allen Dingen investiere in ausgiebige, schöne Case-Studies, die genau sagen, welchen Prozess, welches Programm du mit dem Kunden XY durchgeführt hast. Waren die 3. Und dann komme ich nochmal zu Nummer 4. Das ist das Thema, auch von den meisten unterschätzt, Events. Macht Events. Es war nie einfacher als heute, Online-Events zu machen. Ja, ihr müsst gar nicht in Vorleistung gehen. Nehmt euch ein geiles Thema, holt euch 1, 2 gute Experten aus dem Markt, macht zusammen mit dem eine geile Zoom-Konferenz, ladet eure Leads ein, ladet neue Leads ein, ladet euren Bestand ein und gebt denen einfach ein geiles Event mit geilem Content. Und die werden euch lieben, ihr könnt die super aufwärmen, immer weiter mit Mehrwert beglücken, sodass ihr in diesen schlimmen Corona-Zeiten aus deren Köpfen nicht verschwindet. Und sie werden es euch danken. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, am 10.3. ist unser nächstes Event, Ask Me Anything About Growth, zum Thema B2B Growth. Und da gibt es nicht nur die 3, 4 Hacks, die ich hier rausgeballert habe, sondern noch von 5 anderen Experten zum Thema B2B Influencer Marketing, zum Thema Sales, zum Thema meine Wirksamkeit in Online-Meetings, zum Thema Verkaufspsychologie und zum Thema Content-Formate von der Sarah. Also ich würde mich mega freuen, wenn wir uns am 10.3. live in unserem Zoom-Call sehen. Link gibt es wie immer in den Shownotes. Kostenlose Tickets, nichts zum Kaufen, sondern einfach reinkommen. Spaß haben, viel lernen und immer, wie immer, mindestens eine Sache mit rausnehmen und umsetzen. Und das gilt auch für die 3, 4 Hacks hier von heute. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bin sicher, du konntest nicht einschlafen. Wenn du so wie ich Podcasts immer zum Einschlafen hörst, dann ist, glaube ich, unser Podcast dafür nicht das Richtige. Hör ihn lieber beim Laufen oder wenn du morgens arbeiten anfängst. Also in diesem Sinne, execute or die und hab ein feines Wochenende. Ne? Tschüss.